Ein Fest, das überraschend endet. Ich lese am Anfang den Bibeltext, der ist eingeblendet, den könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Die Reise zum Laubhüttenfest. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte Jesus und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten: Wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel im Volk über ihn. Einige sprachen: Er ist gut. Andere aber sagten: Nein, er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, dann wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Da sprachen einige aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten versuchen? Und siehe, er redet frei und offen und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er tatsächlich der Christus ist? Doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sagten: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes ergänzt noch: Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ein langer Text, keine Angst, wir werden nicht in alle Tiefen gehen, sondern wir werden, wie das vor einiger Zeit die Katja Bluter so schön gesagt hat, als sie gepredigt hat, wir werden so darüber fliegen über den Text und dann an einigen Stellen so ein bisschen tiefer eintauchen, wie so ein Vogel, der ins Wasser eintaucht, um dann seine Beute zu machen. Das versuchen wir auch. Als erstes wollen wir uns ein bisschen das Laubhüttenfest ansehen. Was ist das überhaupt? Was wollte Jesus da? Was hat es mit dem Laubhüttenfest auf sich? Um dann besser verstehen zu können, was für ein Knaller es ist, was für eine Bombe er da hat platzen lassen auf dem Laubhüttenfest mit dem, was er gesagt hat. Johannes schreibt im ersten Vers: Danach zog Jesus umher in Galiläa. Nach was? Nach dem, was Johannes uns das letzte Mal erzählt hat, als er gepredigt hat, nämlich nach der Brotvermehrung in Galiläa. Da setzt quasi unser Text ein. Jesus geht nach Jerusalem hinauf. Eigentlich will er zunächst gar nicht. Dann geht er doch heimlich zum Laubhüttenfest. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden, schreibt Johannes. Das hört sich nach einer großen Sache an. Und tatsächlich ist das Laubhüttenfest auch bis heute eine große Sache, denn es ist eines der drei großen Wallfahrtsfeste in Israel. Manche nennen es auch Sukkot, die Hebräisch lieben oder die in Israel wohnen. Das heißt einfach Laubhüttenfest. Sukkah ist die Laubhütte. Es ist eines der großen Feste. Es wird im Herbst gefeiert, so im September, Oktober. Und da erinnern sich die Juden an die Befreiung aus Ägypten. Also schon ganz, ganz lange her. Mose, ihr erinnert euch oder habt es mal gelesen oder gehört, der sein Volk aus Ägypten herausführt und dann müssen sie 40 Jahre da durch die Wüste wandern, hatten natürlich keine festen Häuser, sondern haben immer in irgendwelchen Hütten gelebt in der Wüste. Und daran erinnert man sich, dass die Leute immer in diesen Hütten gelebt haben, kein festes Dach über den Kopf hatten. Wenn man heute zum Beispiel in der Zeit der Laubhüttenfeste nach Jerusalem geht, dann sieht man zumindest im jüdischen Teil Jerusalems diese Laubhütten noch überall stehen. Entweder die Leute haben sie auf ihrem Balkon aufgebaut oder auf ihrer Terrasse oder auf öffentlichen Plätzen werden auch große Laubhütten aufgebaut. Einfach um sich daran zu erinnern, ja, Gott hat uns befreit, er hat uns aus Ägypten geführt, er hat uns durch eine Wüstenzeit hindurchgeführt. Im Christentum haben wir ja auch ähnliche Sachen, dass man sich quasi so ein bisschen, also die Heilstaten Gottes, die guten Taten, die Gott uns getan hat, vergegenwärtigt. Das machen wir zum Beispiel natürlich auch an Weihnachten, in der Osterzeit oder aber mit dem Abendmahl. Da vollziehen wir ja quasi das letzte Abendmahl nach, brechen das Brot miteinander, trinken Wein oder Saft, bräuchten wir ja auch nicht. Aber es ist so eine Vergegenwärtigung dessen, was Gott für uns getan hat. Jesus ist schon als Kind regelmäßig zu den Wallfahrtsfesten gepilgert mit seiner Familie. Es gibt da eine Geschichte über den 12-jährigen Jesus im Tempel, auch im Johannesevangelium, wo er seiner Familie verloren geht und die finden ihn dann nachher wieder. Er sitzt im Tempel und redet da, diskutiert da mit den Gelehrten über Gott und die Welt. In dieser Tradition steht Jesus auch noch als Erwachsener. Wir dürfen nicht vergessen, er ist ja als Jude erzogen worden, als frommer Jude und er hat sich auch nie davon gelöst. Jeder Mann über 20 muss eigentlich zu diesem Fest gehen, so war es damals zur Zeit Jesu. Und das Ereignis, was Johannes hier beschreibt, da war Jesus eigentlich schon ja so alt wie Carsten im Prinzip, also 32 so, Anfang 30. Und also schon weit über 20 und er hätte zu diesem Fest gehen müssen. Es ist also ganz seltsam, dass er zunächst sagt, nein, ich gehe da nicht hin. Er weiß vielleicht auch, dass es gefährlich für ihn werden kann. Er hat durch eine Heilung am Sabbat, wo man eigentlich nicht arbeiten darf und vielleicht auch nicht heilen darf, ich weiß es nicht, hat er jedenfalls viel Opposition sich gemacht, viele Feinde sich gemacht unter den Gelehrten, den jüdischen Gelehrten. Und er weiß genau, wenn er nach Jerusalem geht, da so in dieses Tollhaus Israels, sage ich mal, da wird es gefährlich für ihn werden. Warum Tollhaus Israels? Das ist so ein bisschen salopp gesagt, aber es ist tatsächlich heute noch so, dass zum Beispiel viele Menschen, die in Galiläa wohnen, eigentlich nie nach Jerusalem gehen und das auch gar nicht unbedingt wollen, weil sie sagen, was soll ich da? Da wird immer nur gebetet. Es ist alles so religiös und so fanatisch und so politisch. Es gibt einen Spruch, der heute immer noch gesagt wird, in Haifa arbeitet man. Haifa ist eine große Stadt in Galiläa, also so bodenständig, ja, da arbeitet man. In Tel Aviv, das ist ja eine relativ neue Stadtgründung, sehr modern. In Tel Aviv lebt man und in Jerusalem, ja, was kann man da schon machen? Da betet man halt. Also so war das auch damals, dass die Leute wussten, wenn ich nach Jerusalem komme, da wird alles so ein bisschen dichter. Viele haben sich natürlich gefreut, weil der Tempel da stand, aber Jesus wusste, es wird für ihn auch gefährlich werden da. Er hat sich keiner der großen Pilgerkarawanen angeschlossen, sind ja Leute dann aus ganz Israel dahin gepilgert zu den Festen nach Jerusalem. Vielleicht so wie bei den Kirchentagen heute, die wir haben, ist dann die ganze Stadt überfüllt und es gibt kaum noch Zimmer in der Jugendherberge oder so. Jesus hat sich keiner der Pilgerkarawanen angeschlossen, sondern er ist ganz heimlich nach Jerusalem gegangen. Und dann schreibt Johannes im Vers 14, wie wir es vorhin gelesen haben, aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Also er ist dann doch plötzlich nicht nur in Jerusalem gewesen, sondern in den Tempel gegangen, in eine der Säulenhallen, die die Tempel umgeben und wo man einfach sich getroffen hat, zum Miteinander diskutieren, auch zum Beten. Und da hat er gelehrt. Und zwar in einer Weise, die die Leute erstaunt hat. nicht nur das einfache Volk in Anführungszeichen, sondern auch die Gelehrten. Die haben gesagt, das kann doch gar nicht sein. Der hat das doch gar nicht gelernt. Wie kann er das machen? Da haben sie darauf angespielt, dass er wahrscheinlich kein angesehener Gelehrter oder Rabbiner war. Aber er hat in einer Weise von Gott gesprochen, wie es ihnen nur selten vorgekommen ist. Im Grunde genommen war jeder jüdische Mann in der Lage, also in der Bibel zu lesen, in der hebräischen Bibel, hatte eine gute Grundkenntnis der Bibel, anders vielleicht als das bei uns heute ist. Am Sabbat hatte er in der Synagoge aus der Schrift vorgelesen und ja, wusste so im Groben Bescheid über die hebräische Bibel, also unser Altes Testament. Aber eben die Art und Weise, wie Jesus über Gott gesprochen hat, hat das bei Weitem im Schatten gestellt, diese Grundkenntnis Gottes und der Bibel. Es entspinnt sich nun eine Diskussion, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber in dessen Verlauf macht Jesus klar, dass Gott selbst die Autorität ist, die hinter ihm steht und dass er nur deshalb so reden kann. Gott selbst, Gottes Geist, bestimmt sein Reden und Handeln. Ja, und das ist dann seinen Gegnern doch zu viel und es kommt so ein bisschen zu diesem Eklat, den er vielleicht gefürchtet hat. Johannes schreibt, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommen wird, wird er dann etwa mehr Zeichen tun, als dieser schon getan hat. Also Jesus hatte nicht nur Gegner in Jerusalem, sondern er hatte auch Anhänger. Er hat eine Einladung ausgesprochen auf diesem Fest. Was hat er gesagt? Am letzten Tag des Festes, so schreibt Johannes, da trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Worte, die uns heute so abgegriffen erscheinen, vielleicht weil wir sie schon oft gehört haben, haben bei den Leuten damals echt eingeschlagen wie eine Bombe. Warum? Das Fest, das da gefeiert wurde, hatte ganz, ganz viel mit Wasser zu tun. An jedem der 7 Tage, die das Fest gefeiert wurde, gab es eine Prozession von Priestern, die zum Teich Siloa gegangen sind. Der Teich Siloa ist ein aus einer Wasserquelle gespeister Teich, der unterhalb des Tempelberges liegt. Wer heute in Jerusalem ist, der kann diesen Teich wieder besichtigen, denn er ist ausgegraben. Das ist ja immer so ein bisschen witzig, wenn man sagt, da ist ein Teich ausgegraben. Das ist tatsächlich so. Es gab ja auch so Stufen zu diesem Teich. Und er hat lange Jahre geschlummert unter dem Grundstück eines griechischen Klosters. Und zum Teil ist jetzt dieser Teich wieder ausgegraben worden. Ist jetzt nicht mehr so viel Wasser drin, aber man sieht die Steinstufen noch. Ja, diese Prozession der Priester geht also jeden Tag an diesen 7 Tagen des Festes hinunter vom Tempel zum Teich Siloa. Und während sie da hinuntergehen, beten sie, weil es geht ja bei diesem Fest auch darum, dass Gott geholfen hat, gerettet hat und dass man ihn bitten will, auch wieder zu heilen und zu retten oder anhalten zu heilen und zu retten. Und man ruft dann Hosianna, Hosianna, hilf doch. Das kommt uns bekannt vor. Ungefähr 6 Monate nach diesem Fest würden die Anhänger von Jesus ihre Umhänge und ihre Palmzweige auf die Straße werfen und rufen, Hosianna, hilf doch. Diesmal in Bezug auf Jesus. Zu diesem Zeitpunkt wusste das noch niemand am Laubhüttenfest. Jesus hat es vielleicht geahnt. Also die Priester gehen da hinunter und das Volk folgt ihnen. Sie gehen zu dem Teich, schöpfen mit einem goldenen Krug Wasser und bringen das Wasser aus der Quelle wieder hinauf zum Tempel. Und dort wird das Wasser vor dem Altar ausgegossen. Ich stelle mir das so vor, sie gießen es am Altar aus und das läuft dann hinunter die Stufen in einen der Vorhöfe hinein. Und da haben alle Israeliten natürlich auch so ein bisschen daran gedacht, wie das war, als ihre Vorfahren durch die Wüste gezogen sind. Das ist ja im Buch Mose beschrieben, in den Büchern Mose. Und im 4. Buch Mose wird da eine Stelle beschrieben, wo sie alle gedürstet haben oder sie waren ganz verdurstet, so sagt man. Und Mose hat dann gebetet und Gott hat ihnen Wasser geschenkt, Wasser aus dem Felsen, Wasser an einem unmöglichen Ort. Das Wasser, das bei diesem Fest nun die Stufen hinunterläuft, das die Priester da ausschütten, das war ein Bild für die Hoffnung, dass Gott Israel eines Tages wieder Heilung schenken wird, den versprochenen Messias schenken wird und dass vom Tempel ein Strom der Erneuerung und Heilung ausgehen wird. Gottes lebendiges Wasser, sein Geist. Dabei hat man auch an Verheißungen gedacht, wie die von Jesaja zum Beispiel: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen Gottes. In diese Atmosphäre hinein, in diese Symbolik hinein, die erfüllt ist von Sehnsucht nach Rettung, von Sehnsucht nach Heilung und Wiederherstellung, erfüllt von Dank und Freude gegenüber Gott, der Israel hilft, und nicht zuletzt in dieser Atmosphäre, die auch erfüllt ist mit der Bitte um Regen, denn das Laubhüttenfest ist auch ein Erntefest gewesen und viele, die den Nahen Osten kennen, wissen, dass man da immer Regen braucht für eine gute Ernte. Also es war auch ein Fest, wo man um Fruchtbarkeit gebeten hat, Gott um Regen gebeten hat. In diese Atmosphäre hinein kommt Jesus und sagt nun: Nur bei mir könnt ihr euren tiefsten Durst stillen. Seht das Wasser, was die Priester da ausgießen am Tempel. Nur bei mir könnt ihr euren Durst stillen. Nur bei mir gibt es Rettung. Rettung für eure Seelen. Nur bei mir gibt es Heil und wahres Leben. Jetzt und hier und für immer. Und nur durch mich kann euer Leben Frucht bringen, fruchtbar werden. Die Leute damals haben das sehr genau verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Sie wussten, dass er sich quasi göttliche Autorität anmaßt, dass er etwas verspricht, was eigentlich nur Gott tun kann. Vielleicht, weil er doch der Messias ist, der Christus? So wird es vielen durch den Kopf gegangen sein. Und sie mussten ihre Entscheidung treffen. Will ich darauf vertrauen, dass es wahr ist, was dieser Mann sagt? Wir haben vor einigen Wochen von Kerstin etwas gehört über die Frau am Brunnen in der Nähe von Samaria, dem heutigen Nablus, die Jesus trifft und die dann schließlich zu Jesus sagt: Herr, gib mir solches Wasser, lebendiges Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Ja, und vielleicht haben das manche Leute dann im Laufe des Festes auch zu Jesus gesagt, ihn zur Rede gestellt und gesagt: Was erzählst du da? Bist du wirklich der Messias? Gib mir dieses Wasser. Bring mich in Verbindung mit Gott, damit ich nicht mehr Durst habe, sondern damit meine tiefste innere Sehnsucht gestillt wird. Jesus stellt sich bewusst in die Tradition Israels und verweist auf die Schrift, also das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Und er sagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Interessanterweise schließt sich an das Laubhüttenfest das Fest der Torahfreude an, Simchat Torah. Das ist also einfach ein Fest der Freude an Gottes Wort. Dabei geht es darum, dass man sich freut, vielleicht auch mit Gottes Wort tanzt sogar und einfach fröhlich ist über das, was Gott geschenkt hat in seinem Wort. Und es wird da gesungen, und Jesus hat es sicherlich damals auch mitgesungen: Jauchzen wir und freuen wir uns mit dieser Tora, also mit dem Wort Gottes, denn sie ist uns Kraft und Licht. Ein Baum des Lebens ist die Tora, also das Wort Gottes, Leben für alle. Denn in dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Auch Jesus hat diese Worte auf dem Fest mitgesungen. Aber wie viele unter den Festteilnehmern werden wohl geahnt haben, dass mitten unter ihnen an diesen Tagen Gottes fleischgewordene Tora war, Gottes fleischgewordenes Wort. Wie Johannes es schreibt: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und wer von Ihnen, von den Festteilnehmern, die Freunde von Jesus eingeschlossen, hätte ahnen können, dass Jesus, der Messias, 6 Monate später ans Kreuz geschlagen wird? An ein Kreuz, dessen Holz für viele, die an Jesus glauben und ihm ihre Schuld und ihre Last bringen, zum Baum des Lebens werden wird. Und wer hätte sich ausgemalt, dass aus Jesu Seite, die vom Speer des Soldaten durchbohrt wird, einmal die Quelle des Lebens entspringt? Wie es uns im 1. Johannesbrief erzählt wird: Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ihr merkt, das hört sich jetzt etwas mystisch an, vielleicht etwas martialisch auch und seltsam. Das ist so ein bisschen nicht unsere Welt, diese Bilder. Aber von den frühen Christen und lange Zeit auch in der Kirchengeschichte wurde das tatsächlich so gedeutet, dass Jesus in einem ganz wundersamen, vielleicht nicht ganz verständlichen, aber ganz realen Sinn die Erfüllung dieser Feste ist. Des Laubhüttenfestes zum Beispiel und dieses Torahfreudenfestes, des Festes der Freude an Gottes Wort. Jesus selbst ist die Erfüllung der Sehnsüchte und der Hoffnung und auch der Freuden, die mit diesen Festen verbunden ist. Und Jesus will auch für uns heute, genauso für die Menschen wie für die Menschen damals, die Quelle des Lebens sein und werden. Sein Heiliger Geist wohnt in uns, wenn wir ihn lieb haben, wenn wir ihn suchen, wenn wir an ihn glauben, versuchen mit ihm zu leben, ihm die Herrschaft unseres Lebens übergeben haben. Dann wohnt er in uns und sein Geist in uns wird eine Quelle, eine sprudelnde Quelle, die nie versiegt, die nicht versiegen kann, denn ihr Ursprung ist in Gott. Das Wasser kommt sozusagen wie damals direkt aus dem Heiligtum. Wenn wir an die Verheißung von Hesekiel, von dem wunderbaren Strom aus dem Tempel denken, manche von euch kennen diese Stelle vielleicht, wo Hesekiel eine Vision hat und ein Engel zeigt ihm einen Strom, der vom Tempel ausgeht. Und überall dahin, wo dieser Strom kommt, wird das ganze Land gesund, werden die Menschen gesund. Das ist auch ein Bild von der Endzeit oder einer Zeit, wenn Gott die Völker, die Nationen heilen wird. Und auch das nimmt Jesus für sich in Anspruch, wenn er sagt, wer durstig ist, der komme her zu mir und trinke. Ich bin wie dieser wunderbare Strom und ich kann in euch auch eine Quelle erwecken, die Heilung bringt, die lebendig macht. Es kommt doch besser. Jesus sagt, auch im Johannesevangelium, ich glaube Johannes hat es irgendwie mit dieser Wassersymbolik und so, da sagt er, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So wie das mit dem Weinstock ist und den Reben, wenn man verbunden ist und der Saft fließt vom Weinstock zu den Reben, dann bringt man viel Frucht. Das bedeutet, nicht nur wir haben jetzt für uns Gott und seine Quelle in uns, sondern wir dürfen auch was weitergeben. Wir werden von Jesus erfrischt, aber wir brauchen es nicht für uns zu behalten, sondern wir können das weitergeben an andere. Er hat so viel für uns, so viel Gaben, so viel Freude, so viel Segen, dass wir gar nicht anders können, als überzulaufen. Wie ein Schalenbund vielleicht. Ich habe so ein kleines, mickriges Abbild da vorne hingestellt. Das werden wir nachher noch brauchen für eine kleine Symbolhandlung. Das steht in meinem Wohnzimmer sonst und erinnert mich daran. Also das ist ein kleiner Schalenbund, der sein Wasser verschenkt von Schale zu Schale und überfließt. So gibt uns Gott überfließend. Und wir dürfen von den Gaben und Fähigkeiten, die er uns schenkt, abgeben. Und das sollen wir sogar. Stehendes Wasser wird schnell faulig und schal, das wisst ihr alle. Wenn man mal eine Mineralwasserflasche geöffnet hat, die schon 2 Monate gestanden hat, dann weiß man, wie das schmeckt. Oder es fängt an zu stinken, noch schlimmer. Wenn ihr mal am Toten Meer gewesen seid in Israel, dann wisst ihr, das stinkt furchtbar nach Schwefel. Und es fließt auch nur etwas hinzu und es kommt nichts mehr heraus. Dennoch bringt es Heilung, aber das ist ein anderes Thema für Leute mit Hautproblemen. Aber wir wollen ja, um im Bild zu bleiben, ihr wisst, was ich meine, stehendes Wasser wird tot und faulig. Es muss etwas weitergeben. Ja, wir dürfen Wasserspender sein, Lebensspender für andere. Wir können auf Gott hinweisen und sie zu der Quelle führen, an die wir angeschlossen sind, zu Jesus. Und wir dürfen für andere eine Quelle werden, aus der Kraft Gottes heraus natürlich, eine Quelle der Mitmenschlichkeit, der Freundlichkeit, der Liebe, der Hilfsbereitschaft. Eine Quelle des Trostes, der konstruktiven Ermahnung, auch das kann manchmal dran sein. Eine Quelle der schöpferischen Anleitung, der impulsgebenden Begleitung für andere. Wir dürfen eine Quelle der Inspiration sein und der von Gott geschenkten Weisheit. Es gibt so viele Möglichkeiten, Quelle zu sein, andere zu segnen, sie zum lebendigen Wasser, zu Jesus zu führen. Und da ist es, glaube ich, dran, dass du deinen eigenen Weg findest, wie du das am besten tun kannst. Und schaust, was hat Gott mir für Gaben gegeben? Was lebt in mir? Was schenkt er mir durch seinen Geist in mir? Was kann ich weitergeben? Welche Gaben habe ich? Welche Fähigkeiten? Jesus, du in mir und ich in dir. Ich will mehr von dir und weniger von mir. Wasche mich rein, mach mich neu. Erfülle mich mit deinem Geist und deinem Leben, bis ich nicht mehr weiß, wo ich aufhöre und du anfängst. Amen.